Also die NHS, der National Health Service
hat
von
so
England hat das so entschieden, aufgrund dieses Reports. Genau. Weil es zu, laut diesem Report gab es zu wenige konklusive Ergebnisse, dass ja. Pubertätsblocker, aber auch hormonelle Behandlung tatsächlich zu einer Verbesserung des Lebens dieser Person
genau.
führen.
Und das ist du bist gut vorbereitet. Du hast nämlich gesagt, es gibt keine Evidenz, dass es wirklich etwas verbessert. Aber es gibt auch keine Evidenz in die andere Richtung. Mhm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Herzlich willkommen, Markus Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei uns bist.
Vielen Dank.
Das letzte Mal haben wir gemeinsam über Schwangerschaftsabbruch gesprochen, über den Umgang damit, was es eigentlich ist und über die Problematik. Und dieses Mal haben wir ein anderes Thema gewählt, ein nicht weniger kontroverses. Und zwar geht es um den Umgang mit Geschlechtsdysphorie bei Minderjährigen. Mhm. Was das genau ist, darüber sprechen wir gleich noch. Und vielleicht zum Beginn, also ich glaube, es ist ein riesiges Thema. Wir werden das nicht abschließend behandeln können. Und das haben wir auch nicht das Gefühl, dass wir das hier erschöpfend thematisieren können. Und doch ist es ein wichtiges Thema. Gerade weil man viel hört. Also Gender-Theorie und Trans-Debatte und Geschlechtsumwandlung. Überall in den Medien hört man von diesen Dingen. Und viele Menschen, ich selbst bin manchmal etwas verwirrt, was ist jetzt was und wie gehören die Dinge eigentlich zusammen?
Geht mir nicht anders, ja.
Ja. Und deshalb wollen wir heute mit dir darüber sprechen. Und es gibt noch einen anderen Anlass. Du bist ja Präsident der Schweizerischen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin.
Ja.
Und ihr habt vor nicht allzu langer Zeit, im November war das, habt ihr eine Erklärung verfasst und veröffentlicht auf Wunsch der Westschweizer Kantonsärzte eben über diesen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie.
Ja.
Sie beschäftigen sich darin genau mit dem Thema, wie geht man eigentlich damit um, wenn ein Kind sagt, ich bin im falschen Körper zum Beispiel. Aber zuerst eine Begriffsklärung. Was eigentlich ist Geschlechtsdysphorie?
Die Geschlechtsdysphorie, die steht als völlig neuer Begriff. Das ist also ein relativ neuer Begriff. Das ist vielen nicht geläufig und bekannt, dass es den überhaupt gibt und was damit verbunden ist. Deswegen ist die Begriffsklärung unbedingt wichtig und nötig, damit man überhaupt ins Gespräch kommen kann. Darunter wird ein Leiden verstanden. Das ist Leiden an etwas. Es gibt ja die Geschlechtsinkongruenz als ein Phänomen. Jemand, eine Person empfindet den Körper, in dem es geboren wurde, als Junge, als Mädchen, als Frau, als Mann, nicht als das subjektiv von seiner Persönlichkeit her empfundene Geschlecht. Oder dem entgegengesetzt. Und dann sprechen wir von einer Inkongruenz. Aber die kann es geben, ohne dass ein Mensch darunter leidet. Und die Dysphorie, das ist der Versuch zu sagen, da gibt es Personen, die leiden darunter. Und zwar so heftig, dass sie das umtreibt, bis hin, dass sie zu Ärzten gehen und die Ärztinnen um Hilfe bitten, in irgendeiner Weise dagegen was zu tun, gegen dieses Leiden. Ja. Und das ist der Begriff der Genderdysphoria. Das heißt da, und darüber haben wir gearbeitet, im Prinzip ja erst einmal ein Thema der Medizin und der Psychiatrie. Aber hier in dem Fall, das hast du schon bemerkt, und das ist natürlich das besonders Schwierige daran, geht es um Kinder und Jugendliche, die mit diesem Anliegen dann zu einem Arzt, zu einer Ärztin gehen. Und da gibt es große, große Unsicherheiten. Und jenseits der Politisierung des Themas gibt es große Unsicherheiten. Und daher der Wunsch der Kantonsärztinnen aus der Westschweiz in dem Fall, könnt ihr nicht einmal dazu was sagen. Mhm. Und dann haben wir die als Nationale Ethikkommission eine Stellungnahme dazu verfasst und uns kundig gemacht. Wir haben 2 Jahre lang daran gearbeitet.
Oh, wow.
Ja. Okay.
Also wir haben es nicht leicht gemacht.
Okay. Also ich habe die Stellungnahme natürlich gelesen, einigermaßen gründlich. Und aber unsere Zuschauerinnen natürlich nicht. Deshalb vielleicht die Frage an dich, worum geht's da? Oder was kommt da raus?
Also es geht in allererster Linie, und ich habe es jetzt auch schon so eingeleitet, darum zu verstehen, mit was wir es hier überhaupt zu tun haben. Mhm. Also was geschieht hier eigentlich und wie ist das überhaupt zu verstehen? Denn das ist ja ein Glück so, es betrifft wenige Menschen. Das heißt, das ist wirklich eine kleine Minderheit. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemandem begegne, der beteiligt ist, der darunter leidet, unter der Genderdysphorie, ist klein. Mhm. Und deshalb ist das Wissen klein oder das Unwissen groß. Also das war ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich die heiklen Fragen, die sich aus ethischer Sicht stellen, diese zu beurteilen, das war der Wunsch, nämlich welche Bedeutung hat die Urteilsfähigkeit? Welche Rolle haben die Eltern in dem Zusammenhang, die ja Erziehungsberechtigte sind und die es geht um Kinder, die noch nicht 18 Jahre alt sind, jugendliche Kinder. Dann welche Kriterien sind überhaupt maßgebend und was würdet ihr empfehlen zu tun in der Gesellschaft? Was scheint euch aus ethischer Sicht wichtig im Umgang mit diesem Phänomen, das ja relativ neu ist? Das also neu ist eine ganze Reihe. Die Sprache, um das überhaupt in Sprache zu bringen, so ein Leiden, die Sprache gibt es noch nicht lange. Und auch die medizinischen Möglichkeiten, darauf zu reagieren, die gibt es auch noch nicht lange. Insofern ist das eine, ja, teilweise jedenfalls noch nicht lange. Und das ist eine neue gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden. Übrigens ganz im Unterschied zum Schwangerschaftsabbruch, der seit Menschengedenk diskutiert wird und thematisiert wird.
Mhm. Es ist eine neue Situation, sagst du, und du hast gesagt, es betrifft sehr wenige. Gleichzeitig sprechen wir ja jetzt auch sehr, sehr häufig darüber in den Medien. Das ist natürlich eine große Politisierung und Polarisierung, die damit sich kommt. Aber es gibt auch das Phänomen, dass es eine Vergrößerung oder dass mehr Menschen heutzutage als noch vor einigen Jahren mit diesen Anliegen kommen. Also in den USA gibt es eine Verdreifachung zwischen 2017 und 2021. Mhm. In der Schweiz haben sich die geschlechtsangleichenden Operationen mehr als verdoppelt zwischen 2019 und 2023. Das ist jetzt Gesamtbevölkerung, nicht nur Kinder und Jugendliche.
Nein, es sind vor allem Erwachsene.
Genau, vor allem Erwachsene. Und meine Frage ist dann, wieso geschieht das? Also wieso gibt es so eine Verdreifachung in den USA? Wieso kommen plötzlich viel mehr Menschen und auch Kinder und Jugendliche mit diesem Anliegen oder mit diesem Leidensdruck?
Das ist eine gute Frage. Die Antwort darauf ist schwierig. Mhm. Die wird gesucht von allen. Wir haben uns an der Suche beteiligt, beziehungsweise uns inspirieren lassen durch Antworten, die gegeben werden. Es ist ganz sicherlich so, dass es gibt übrigens in der Schweiz jetzt in den letzten 2 Jahren wieder eine Abnahme. Es ist nicht einfach Gott gegeben, dass es immer mehr würden. Aber es gibt eine klare Zunahme, die von einem sehr, sehr kleinen Niveau auf ein ebenfalls kleines, aber dreifaches Niveau geht. Wobei nicht nur die Kinder, sondern das ist ja das Heikelste vom Heikeln. Da kommen wir sicher drauf zu sprechen, sondern eben auch größtenteils Erwachsene betroffen sind. Warum? Also ich denke, angedeutet hatte ich schon, es braucht erst einmal die Sprache, um das auszudrücken. Das gab es nicht, als ich studiert habe. Es gab den Begriff Gender, der ist dann gerade in den USA neu entwickelt worden und gedeutet worden. Klar, es gab schon bei Simone de Beauvoir gab es schon ein bisschen was ohne den Begriff, aber also es braucht erst einmal die Sprache dazu, um sagen zu können, unter was leide ich da eigentlich? Ich unterstelle nämlich, das Leiden gab es schon immer, nur konnte man es nicht deuten. Die Leute haben gelitten, aber die wussten nicht warum, sozusagen. Das wäre meine Unterstellung, meine Analyse. Und die andere Sache, die es braucht, ist natürlich die Gesellschaft, die überhaupt darauf hört. Ja? Und das ist auch erst ein Phänomen der letzten 20 Jahre. Wir sind schon wieder auf dem Rückzug, steil auf dem Rückzug, dass die Gesellschaft sich öffnet für diese Anliegen und dafür ein Verständnis entwickelt. Mhm. Das war in den 2000er bis 2020 der Fall. Und jetzt, ich sage einmal, Bolsonaro und Trump, die sind wieder auf dem Rückweg. Also die wollen jetzt wieder klären, das Ganze ist Bullshit und wir machen wieder Ordnung. Mhm. Und das hat natürlich, das ist einerseits die Politisierung des Ganzen, andererseits aber auch die, das ist Ausdruck dessen, dass auch gesellschaftlich etwas sich verändern muss, damit Menschen überhaupt mit dem Anliegen, und dann natürlich das Dritte ist die Medizin. Die Medizin, die etwas tun kann, um zu intervenieren. Mhm. Kommen wir sicher drauf.
Mhm. Ja, eine andere Erklärung, die von sehr vielen Leuten abgelehnt wird, die aber auch immer wieder aufgekommen ist, ist die Rapid Gender Onset Dysphoria. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist die Theorie, dass es auch mit gesellschaftlicher Ansteckung zu tun hat. Also, ja. Dass die Verdreifachung auch deshalb kommt, weil man auf, provokativ gesagt, auf TikTok mögliche Vorbildfunktionen einnimmt. Oder sagen wir, jemand, der in der Pubertät ist und Schwierigkeiten hat grundsätzlich, sieht bei jemand anderem, meine Probleme haben sich gelöst, ich habe gemerkt, ich bin eigentlich im falschen Körper geboren. Und dann wird das plötzlich zu einer Möglichkeit. Du hast gesagt, die Sprache dafür vielleicht. Aber die Gefahr ist dann natürlich auch, dass man sich selbst vielleicht auch fehldiagnostiziert. Was würdest du dazu sagen?
Ich bin sehr skeptisch. Mhm. Also uns fehlen die Erfahrungen, um eindeutig zu sein. Das werden wir dann schon bald wissen. In 10 bis 20 Jahren werden wir Klarheit haben. Aber dann werden wir wieder neue Themen haben. Mhm. Also neue Leiden. Mhm. Das, jede Gesellschaft hat ihre Leiden. Mhm. Das ist ein ziemlich wichtiges Hintergrundthema. Wenn ich Zeugnisse lese, wir hatten ja auch viele Anhörungen mit Menschen, die betroffen sind, in der NEC meine ich, in der Nationalen Ethikkommission, oder mit Ärztinnen, die tagtäglich damit arbeiten und konfrontiert werden, dann ist es so eindeutig und so klar, dass man sich nicht vorstellen kann, wie ein Mensch sich das einbilden könnte oder ganz attraktiv finden könnte, als könnte ich ja auch mal machen. Im Gegenteil, es ist mit einem Leiden verbunden, das ja auch nicht durch die Maßnahmen, die zur Verfügung stehen, wirklich richtig gelindert wird, sondern es wird einfach ein bisschen weniger schlimm. Es gibt eine nicht ganz unbedeutend, eine weniger hohe Suizidalität bei den Menschen, die eine Hilfe bekommen haben oder bekommen. Aber das Leiden daran ist sozusagen, das kann man nicht erfinden, weil auch die Folgen, die damit verbunden sind, wenn ich dann mich anders bewege und anders lebe, als das in einer binären Gesellschaft vorgegeben ist, wo es Männer und Frauen halt gibt und deren Rollen, die sind also, ich habe mich oft da hineingefühlt, versucht hineinzufühlen, die sind grässlich. Also entweder wird man zusammengeschlagen oder verachtet oder übersehen oder, also die Folgen sind unlustig für die Leute, die das machen. Das ist überhaupt nicht attraktiv. Das spricht sehr dafür, dass es ein Authentico ist, dass es aus ihnen herauskommt und ein echtes Leiden ist und nicht etwas, was sie sich angeeignet haben. Ich bin natürlich sehr stark erinnert an die Homosexualitätsdiskussion, die ja auch so geführt wurde, als ich klein war. Und heute leben wir in einer anderen Welt als die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass es Homosexualität gibt. Und es ist, glaube ich, jetzt auch allen klar, also mir jedenfalls scheint es, ist nicht unser Thema, aber ich spreche es einmal aus, es gibt da keine Ansteckung. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich mich erotisch angezogen fühle von einem Mann, dann ist das wohl so, aber ich habe das selber noch nie erlebt und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich mich daran anstecken soll. Mhm. Das ist quasi gar nicht, also entspricht nicht dem meiner Erfahrungswelt. Hat sich ja dann auch gezeigt und die wie viele das dann genau sind, die betroffen sind, das zeigt sich dann, wenn es möglich ist, auch eine Frau zu heiraten. Oder einen Mann heiratet, wie das im Moment die Möglichkeit ist, hier in der Schweiz auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob ich den Vergleich zu Homosexualität so ziehen würde mit der Ansteckung, weil es bei dieser Geschlechtsdysphorie ja ganz stark um Identitätsfragen geht auch.
Genau.
Und
das dort, geht noch tiefer als die sexuelle Orientierung.
Genau, das ist noch was anderes. Und dort vielleicht in diesem Zusammenhang eine weitere Frage, wo man sich schon wirklich auch fragen kann, ja, aber wieso geschieht das dann auf diese Weise, wie es geschieht? Wieso ist die Prävalenz unter Mädchen mittlerweile 2/3 im Vergleich zu Jungen? Also dass sich die Kinder und Jugendliche, die sich zum anderen Geschlecht zugehörig fühlen, sind 2/3 Mädchen und nur 1/3 Jungen. Das ist neu. Also, das war früher nicht so.
Mädchen, die sich als Mann fühlen.
Ja. Genau. Das ist unausgeglichen und es ist nicht unausgeglichen und das war schon immer so, sondern ganz im Gegenteil. Es war entweder 1:1 oder noch vor 30, 40 Jahren war es eher umgekehrt. Mhm. Dass es ein Fall war, wo Männer sich eher wie Frauen gefühlt haben. Und hier fragt sich schon, inwiefern hat das mit unterschiedlichen Identitätsvorstellungen und grundsätzlich Identitätskrisen in dieser Zeit zu tun, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also, und es gibt auch keine Antwort auf diese Frage, warum das so ist. Man muss natürlich wirklich auf dem Boden bleiben, habe ich gelernt. Wir haben 2 Jahre daran gearbeitet, viel gelernt dabei. N gleich 2 heißt, oder N gleich 5, eine Verdopplung heißt 10. Ja? Oder bei 10 sind es dann 3, die so, und 7, die so. Das ist signifikant, selbstverständlich. Aber wir haben es zu tun mit einer ganz kleinen Population, also ganz wenigen Menschen, die betroffen sind in der Schweiz und haben quasi noch keine Erfahrung mittel- und langfristiger Art. Also
auch glaube, der Neuheit dieses Phänomens in diesem Sinne geschuldet.
Und jetzt darüber zu sinnieren, warum sind es mehr in diese als in die andere Richtung, glaube ich, klar, wir leben in einer nach wie vor patriarchalen Gesellschaft und es ist vielleicht attraktiver, ein Mann zu sein, aber dann gehe ich in die Grundschule und dann zum Medizinstudium, dann sehe ich fast nur noch Frauen, die realisieren, dann will ich doch lieber eine Frau sein. Ne? Also es gibt gute Gründe für das eine und für das andere. Das ist eine diffuse Situation, glaube ich, in Bezug auf die Frage, wenn wir so eine richtige patriarchale Gesellschaft wären, dann wäre das naheliegend zu sagen, ja, die wollen halt auch Teil an der Macht haben. Aber das ist, glaube ich, so in der Plattitüde nicht mehr der Fall. Aber das ist Tappen im Dunkeln. Also das ist sehr, 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 sehr ungewiss, warum das so und nicht anders ist.
Es ist vor allem nicht der Fall im Verhältnis zu früher. Wir sind heute auf jeden Fall nicht eine patriarchale
Als
noch vor 40 Jahren.
Wir sind heute eine weniger patriarchale Gesellschaft und umso mehr kommen die Patriarchen wieder und versprechen das Glück vom Himmel. Also meine Freunde Trump und Bolsonaro und so.
Das mag sein, ja.
Aber die werden, das wird schnell vergehen.
Ja.
Aber in Bezug auf früher und jetzt ist das größte Problem ja, dass früher gab es das alles nicht. Also es gab die Genderdysphorie als Phänomen offiziell nicht. Mhm. Und deswegen ist es schwierig, Vergleiche zu machen und es ist auch genauso schwierig zu wissen, bei Interventionen, auf die wir sehr jetzt wahrscheinlich zu sprechen kommen, da wissen wir auch nicht genau, was sind die mittel- und langfristigen, wir wissen überhaupt nicht, was die mittel- und langfristigen Folgen sind, weil wir keine Erfahrung damit haben.
Dürfen wir gleich, da würde ich gerne einhängen, das hätte ich dich jetzt gerne gefragt, wie sieht das genau aus? Also wie läuft das, laufen solche Gespräche oder mit Minderjährigen, die eine Geschlechtsdysphorie haben. Wie laufen diese Gespräche ab? Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird da beraten? Was sind die Eingriffe?
Ja. Einfach dann so ein bisschen. Damit haben wir uns sehr lange beschäftigt und es gibt ein wunderbares Buch von Dagmar Pauli aus Zürich, von der Uniklinik, die so gut verständlich so ein kleines Büchlein geschrieben hat, genau um diese Frage zu beantworten. Was erleben wir, wenn dann die Kinder... Also, wesentlich ist, dass die Geschlechtsidentität, also das subjektive Geschlecht, das entsteht offensichtlich entwicklungspsychologisch spätestens im Alter von 5 oder 6 Jahren als etwas, das geklärt ist, ja, für die Person, für die Persönlichkeit. Und genauso zeigt sich umgekehrt, wenn Kinder nicht in dem Geschlecht sich zurechtfinden, sozial, das sie haben als Geburt, von Geburt an, dann zeigt sich das auch sehr früh. Mhm. Bei vielen zeigt sich das sehr früh. Sie äußern es nicht. Viele, die meisten äußern es nicht. Manche äußern es. Viele bringen es zum Ausdruck durch die Kleidung. Das Kleidung ist ein ganz wichtiger Punkt. Also durch einfach Kleidung und Gehabe von Kindern. Und das ist ganz, also ich bin jetzt ein bisschen sensibel auf dieses Thema natürlich, aber wenn ich in ein Geschäft gehe, ein Kinderkleidungsgeschäft, du wirst deine Erfahrungen gerade machen, dann gibt es da genau zwei Abteilungen. Eine rosa und eine blaue. Das ist wie vor 100 Jahren. Und dann muss ich mich entscheiden, gehe ich jetzt da oder dahin die Kleider besorgen für meinen Sohn. Ja. Ich habe zwei Söhne. Zwei. Und über Kleidung geschieht da zuerst ganz viel. Und jetzt vielleicht diejenigen, die das äußern, auch ihren Eltern gegenüber, diejenigen, die das und die Eltern resonieren und nicht sagen, halt. Das ist wahrscheinlich häufiger der Fall, weil das Eltern, die sich damit nicht befasst haben, sind erstmal völlig schockiert. Die Eltern, die dafür ein Verständnis haben und resonieren und sagen, ja, du, wir wollen, dass du glücklich bist, wir wollen, dass du leben kannst, wie du möchtest, die spielen da eine große Rolle in der Frage, was dann passiert. Und wenn die sehen, unser Kind leidet, leidet, dann gehen sie mit dem Kind zum Arzt und dann geschieht der erste Arztkontakt. Es gibt natürlich dann auch häufig die Situation, aber das sind dann schon ältere Jugendliche, die dann gehen, obwohl die Eltern das gar nicht wollen oder ohne die mit den Eltern zu sprechen, die gehen dann von sich aus einfach zu den Ärzten und dann sind die Ärzte oder Ärztinnen mit dem konfrontiert. Und dann kommt im Zeitraffer gesprochen für die Mädchen ist das ein viel größeres Problem als für die Buben, weil mit der Sichtbarkeit der Brüste, die dann entstehen, kommt ein großes Problem. Ja? Wenn jemand sich nicht mit dem weiblichen Körper identifiziert, aber der wird von außen so sichtbar, dann wird man sozial sofort in diese andere Geschlechterkategorie adressiert. Dann wird das so gelesen, heißt es ja in dieser Fachsprache heute. Man wird als Frau gelesen oder als Mädchen gelesen und dann kommt der Arzt ins Spiel.
Im Dokument schreibt ihr bezüglich des ICD-11, das ist der International Classification of Diseases, ja. Der kommt ja jetzt oder ist schon draußen, aber im deutschsprachigen Raum.
Noch nicht in der Schweiz.
Genau. Aber auf jeden Fall in dieser neuen Ausgabe, da schreiben Sie, die Diagnosen wurden aus dem Kapitel psychische Störungen in das Kapitel Zustände mit Bezug zur sexuellen Gesundheit verschoben. Meine Frage, wieso? Und welche Kriterien führen zu einer solchen Entscheidung?
Ich weiß das nur indirekt. Ich habe mich damit zu wenig genau befasst. Aber das Problem, das damit adressiert werden sollte, mit diesem Wechsel, war, dass nicht mehr in die Kategorie psychische Störung zu nehmen und damit zu verbinden, es ist eine psychische Erkrankung und braucht eine psychiatrische Intervention. Das ist der Hauptgrund. Sondern es ist eine Identitätsfrage, wie viele andere Identitätsfragen auch, die etwas mit der Geschlechtlichkeit und dem und der erlebten und sozialen und biologischen Geschlechtlichkeit zu tun hat und deswegen der Wechsel. Also eine wohin es gewechselt ist, vielleicht noch weniger plausibel als von wo weg, nämlich von der psychischen Erkrankung weg. Quasi, das überhaupt die ganze Diskussion verläuft so, dass der Krankheitsbegriff eliminiert wird. Es wird nicht mehr von Krankheit gesprochen, sondern von Leiden. Und es ist natürlich so, das wird wahrscheinlich am Schluss hier der Runde stehen oder kann jetzt auch schon mal ausgesprochen sein. Es ist natürlich eine Mischform zwischen dem Leiden an dem, was ich selber bin und dem, was die Gesellschaft mit mir macht. Also wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die ein Problem damit hat, wenn Menschen da nicht zuzuordnen sind. Ich kenne das bei mir selber. Ja, dann werde ich nervös. Das sind wir nicht gewöhnt. Wir haben auch keine, ich habe keine Ahnung, wie muss ich es denn dann machen? Ich habe eine Mail bekommen von jemandem und da war unklar, ist es Frau oder Mann. Und normalerweise google ich und gucke mir die Vornamen an und dann die Bilder dazu. Dann weiß ich Herr oder Frau. Aber das war unklar und wurde bewusst, habe ich dann gesehen, offen gelassen von der Person, die mir geschrieben hat. Und dann bin ich verunsichert. Ja? Und ich hätte gerne eine Hilfe. Und dann gibt es ja als Reaktion darauf, gibt es ja diese Pronomen, die Leute angeben in ihrer E-Mail-Adresse unten, wie sie angesprochen werden möchten. Das ist ein kleiner Versuch, aber ich bin immer noch hilflos im Umgang mit diesen anderen Pronomen. Also.
Da können wir vielleicht später noch drauf zurückkommen, besonders in Bezug auf die Frage, inwiefern kann es nicht als psychische Störung, das klingt immer so negativ.
Psychische Krankheit.
Ja, psychische Krankheit, ein solches Leiden, inwiefern ist es das nicht? Oder inwiefern gibt es Kriterien, wo man unterscheiden kann, dass es das nicht ist, aber andere Formen das schon sind.
Das würde ich schon sagen, weil die, wenn du liest oder wenn du begegnest die einer Person, die darunter leidet, unter Genderdysphorie, dann ist sie nicht krank, sondern sie ist einfach, sie möchte gerne, für mich ist die interessanteste Begegnung die mit non-binären Menschen. Das ist meines Erachtens der Klassiker. Also, Menschen, die sich nicht eindeutig zuordnen können. Das kann ich auch am ehesten nachvollziehen. Die weder Frau sind noch Mann von ihrer Identität her, von ihrer subjektiven Empfindung her, sondern etwas dazwischen. Manchmal mehr das, manchmal mehr jenes, die auch dann, die leiden. Ja? Das ist nicht lustig. Aber die dann zum Beispiel bei der Partnersuche einfach auf andere zugehen und nicht wissen, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann, das ist eigentlich nicht so wichtig, sondern und die Situation ist keine, nicht vergleichbar mit einer psychischen Erkrankung. Ich wüsste nicht, wo da die Verbindung läge.
Nein, die liegt darin, dass das eine reine Selbstidentifikation ist. Also eben, ich identifiziere mich als dieses andere. Es gibt aber keinen Anhaltspunkt, wie man das irgendwie festmachen kann.
Das ist nur die eigene Aussage.
Das ist die eigene Aussage. Und das Problem ist, es gibt andere psychische oder es gibt psychische Erkrankungen, sagen wir so, bei denen das auch so ist, wo man aber nicht affirmativ handeln würde, sondern da würde man dann versuchen, in eine andere Richtung zu therapieren. Mhm. Also das ist jetzt auch provokativ, aber es gibt die Body Integrity Dysphoria. Dass jemand das Gefühl hat, mein Arm gehört nicht zu mir.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, mein Arm gehört nicht zu mir, ich möchte ihn gerne amputiert haben. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich das auf einer rein theoretischen Ebene?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Mhm.
Und ich würde auch sagen, eine psychiatrische Behandlung oder eine psychiatrische Diagnose, jetzt redet einer, der keine Ahnung hat, also ich mache das aber trotzdem jetzt mal, die braucht es nur dann, wenn jemand wirklich nicht mehr kann. Also wenn jemand in der Gesellschaft, in der wir leben, einfach nicht mehr klarkommt. Mhm. Und die Antipsychiatrie in den 68er, die hat ja genau das gesagt. Die Leute, die in der Psychiatrie sind, das sind die eigentlichen Gesunden. Denn wer in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht krank wird, der ist krank. Also das war die Antipsychiatrie. Die hat den Kopf, einer flog übers Kuckucksnest, ein berühmter Film dazu. Mhm. Der ausgebrochene Psychiatrie war der einzige Normale in dem Film. Der Jack Nicholson hat das gespielt. Also das war eine massive Gesellschaftskritik. Und das, glaube ich, könnten wir wieder neu anfangen zu tun. Nicht Antipsychiatrie, aber Gesellschaft kritisieren. Mhm. Ich meine, es wäre so viel einfacher. Die Gesellschaft würde einfach damit etwas ruhiger umgehen, dass Menschen in kein Schema passen, in das Geschlechterschema nicht hineinpassen. Und dann ersparen wir ihnen Operationen und irgendwelche Maßnahmen, die sie ergreifen, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Und so sein dürfen, wie sie. Aber die Zeichen stehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Die Intoleranz wird groß. Und das ist, das ist ein Problem. Ich lenke gerade mal ab von deiner Frage, dass das Problem heißt, wie der Umgang der Gesellschaft mit Diversity, dass wir verschieden sind. Wir zwei sind auch verschieden. Ja. Aber das wurde sehr weit übertrieben.
Ja.
Ich glaube, da wurde vieles übertrieben. Und jetzt haben wir eine Gegenreaktion, wo quasi geklärt wird von ganz oben herunter, es gibt genau zwei, es gibt genau fünf und keine mehr, alles andere ist Erfindung. Und das glaube ich, so sind wir Menschen nicht. Wir sind divers und auch in der Diversität liegt ein großer Reichtum. Aber wenn natürlich die Doktrin dann lautet, alle 8 Milliarden sind ganz anders, dann verlieren wir die Möglichkeit, miteinander Gesellschaft zu sein, uns zu verständigen. Und so würde ich die Geschichte diagnostizieren. Und das wird schwierig in den nächsten Jahren.
Das ist ja genau das Problem, dass man für eine Gesellschaft ist es sehr, sehr schwierig zu funktionieren aufgrund der Selbstidentifikation.
Es reicht nicht.
Es reicht nicht. Nein. Also
da bin ich völlig einverstanden.
Ich würde einfach sagen, das ist eine Tendenz, die das Kritiker betonen.
Das wurde maßlos übertrieben, genau.
Ja, ja.
Und dann hat man sich in Blasen zusammengetan,
ja.
von Gleichgesinnten und dann so getan, als sei das die einzige Normalität.
Ja, ja, ja.
Und das ist ein großes Problem.
Ja. Ja. In der Stellungnahme geht es ja aber dann auch wirklich darum, wie interveniert man jetzt medizinisch zum Beispiel? Was macht man?
Ja.
In einem Fall eben sagen wir, jemand ist 15 Jahre alt oder was weiß ich und sagt, ich habe einen großen Leidensdruck, dann wird das alles gemeinsam mit Ärzten, gemeinsam mit hoffentlich den Eltern und Bezugspersonen wird das angeschaut. Und dann gibt es ja verschiedene Maßnahmen.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Erste wäre Pubertätsblocker.
Genau.
Sagen, also dass man versucht, einen Unterbruch sozusagen.
Eine Verzögerung einsetzen ist der Pubertät.
Genau. Damit sich vielleicht noch etwas verschieben kann in der Identitätsfindung.
Ja, und vor allen Dingen, das ist natürlich auch ganz wesentlich, dass die Urteilsfähigkeit vielleicht heranreift, die dann noch nicht unbedingt gegeben sein muss.
Genau.
Und das Problem, also die Pubertät, das hast du vorhin gerade bei Frauen, ist dann quasi eine große Zäsur, weil sie mit dem Körper hormonell enorm viel macht. Und deshalb versucht man es hinauszuschieben.
Eben, also es ist auch bei Männern. Also bei den Jungen, wenn die Stimme mal tief ist,
ist sie tief.
Dann bleibt sie tief. Ja.
Aber ein kleiner Eingriff ist es ja doch auch nicht, oder? Es ist eine hormonelle.
Also es ist keine hormonelle.
Nicht hormonell.
Es ist nicht die. Es geht darum, den Eintritt der Pubertät hinauszuzögern. Ja. Das ist, warum. Also es gibt eine große Vertrautheit mit diesem Eingriff, weil der sehr häufig angewendet wird, wenn Menschen noch zu klein sind. Denn mit Eintreten der Pubertät stoppt das Körperwachstum. Das heißt, wenn Kinder sehr klein sind, und nach aller Prognose dann eben auch sehr klein bleiben, dann kann das eine Intervention sein, die häufig angewendet wird. Ja. Daher, und jetzt kommt der wichtige Punkt, daher wissen wir, was passiert oder nicht passiert, was die Nebenwirkungen sind und so weiter. Und das ist natürlich in dem Feld hier von größter Bedeutung, dass die Nebenwirkungen relativ überschaubar sind. Bis quantité negligible angesichts des Leidens der Leute, die zum Beispiel eine Pubertät herauszögern wollen, weil sie noch so klein sind. Also das sind natürlich die Eltern diejenigen, die das entscheiden. Oder im Hinblick auf die Genderdysphorie.
Bezüglich der Pubertätsblocker schreibt ihr in dem Dokument, die Maßnahme ist nach heutigem Erkenntnisstand vollständig reversibel und im Kontext der Pubertas praecox, was du jetzt beschrieben hast, gut erforscht und erprobt. Aber auf der nächsten Seite heißt es dann, neben vorübergehenden Nebenwirkungen wie beispielsweise Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen können Pubertätsblocker auch Auswirkungen auf die Knochendichte haben. Und später, ob die Behandlung mit Pubertätsblockern einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung hat, ist noch nicht abschließend geklärt.
Ja, das meiste nicht. Ja.
Genau.
Ja,
die Frage wäre nur, müsste man da nicht vorsichtiger sein?
Ja, ich glaube, hier in dieser erste Schritt, da bestehen im Unterschied zu den vielen anderen, die da noch kommen, große Erfahrungen. Und diese Nebenwirkungen, wie bei jedem Beipackzettel, die müssen genannt werden, die sind dabei überschaubar und sehr vertretbar. Sonst würde das nicht gemacht im Hinblick auf die Körpergröße eines Menschen. Das ist wirklich, das kann man so, also das ist evidenzbasiert in dem Bereich, wird das gemacht und professionell gemacht. Und ich muss jetzt keine Beispiele nennen. Also das ist sozusagen der unproblematischste Bereich, obwohl es auch hier, wie bei allen Interventionen, wir haben auch gesprochen über die Hirnentwicklung, was ist mit der Hirnentwicklung dann? Denn ich meine, das in der Pubertät passiert ja ich erinnere mich, da passiert ja ganz vieles mit uns. Ja. Physisch, psychisch, sozial, hormonell. Und alles das wird ja dann, sagen wir mal, im Idealbild, theoretisch gesprochen, herausgezögert. Und das in einer Zeit, in der ganz vieles sonst auch passierte. Und die Mädchen in der Regel schon 2 Jahre weiter sind als die Jungen in der Schulklasse. Das ist immer sehr, sehr witzig, ja, die Ungleichheit zu sehen. Und da ist natürlich eine Intervention. Und das ist auch eines der Grundtenor, der Grundtenor unseres Papiers. Nur bei einer individuellen Risikoabschätzung, die gemacht werden muss, in jedem Einzelfall überhaupt vertretbar. Also große Skepsis der NEC gegenüber all den Eingriffen. Aber das heißt nicht, dass man immer dagegen sein sollte, im Hinblick darauf, was sonst geschieht. Mhm. Also wir haben ja die Alternative zwischen Handeln und Nichthandeln. Und Nichthandeln hat auch Konsequenzen. Und zwar zum Teil gravierende.
Was sind dann die, sagen wir, die nächsten oder die anderen Handlungsoptionen? Also wenn man handelt?
Also wenn die Urteilsfähigkeit da ist, die ist die Bedingung, damit eine Hormontherapie gestartet werden kann, eine Hormonbehandlung gestartet werden kann mit dem gegengeschlechtlichen Hormon, also entweder Testosteron oder Östrogen, die dann auch massive Folgen haben, dieser Interventionen. Die können nur, weil das ein höchstpersönliches Recht betrifft, das gilt sowohl juristisch als auch moralisch, desjenigen, der das möchte, nur von der Person selbst entschieden werden. Das können nicht Eltern für das Kind nicht stellvertretend entscheiden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt im Papier.
Genau.
Und wenn die Urteilsfähigkeit nicht gegeben ist, dann kann man damit nicht starten. Das ist unmöglich.
Und wie eruiert man, ob ein Urteilsvermögen da ist oder ab wann das?
Ja, das ist eine sehr, sehr wesentliche Frage in der Praxis. Aber ich kann sie theoretisch natürlich beantworten, kann sagen, Urteilsfähigkeit ist entweder juristisch gesehen entweder gegeben oder nicht gegeben und immer in Bezug auf eine bestimmte Entscheidung. Also die Frage ist, kann ein Mensch, zum Beispiel mit 14 Jahren, kann ein Mensch absehen, was diese Entscheidung, eine Hormonbehandlung zu starten, für sein Leben bedeuten wird? Kann er das oder sie?
Ja.
Und die Frage muss die Ärztin oder der Arzt in jedem Einzelfall genauestens klären, bevor so etwas gestartet werden kann.
Meine Frage wäre, kann man urteilsfähig sein und dazu gehört ja eben auch Langzeitfolgen einigermaßen abschätzen können, als Kind oder Jugendlicher vor allem dann, wenn es medizinisch noch nicht geklärt ist?
Ja, nicht geklärt heißt, wir haben keine mittel- und langfristigen Erfahrungen, weil wir sie nicht haben können, weil sie nicht bestehen. Das heißt nicht geklärt. Also deswegen unbedingt Forschungsprojekte machen, unbedingt die Leute begleiten und die Folgen anschauen. Das halte ich für steht auch natürlich in der, ja, ja, ja. In der Stellungnahme drin, damit wir Erfahrungen bekommen. Die Frage, ob das ein Jugendlicher kann, das ist der Grund, warum wir die Stellungnahme geschrieben haben. Ja. Ich meine, wenn ich habe jetzt jemanden vor Augen, ich kenne die Person gut seit Geburt, die mit 28 Jahren, im Alter von 28 Jahren sich entschieden hat, ich interveniere jetzt auch chirurgisch, das ist der dritte Schritt. Nicht nur hormonell, aber auch. Dann ist das Grundproblem nicht da. Ne? Nämlich, da bezweifelt niemand von uns, diese Person mit 28 Jahren, die weiß das, die hat sich damit beschäftigt, die sind Experten in dem Bereich, die wissen alles. Viel mehr als die Ärzte, viel mehr als die NEC. Also das ist ja immer so, wenn jemand sich unglaublich damit beschäftigt, dann eignet er sich heute eine Expertise an, bis ins kleinste Detail. Und hier ist das eben nicht der Fall und das ist das große Problem. Und darauf weisen wir auch immer wieder hin. Dass wenn dann eine Entscheidung gefällt wird, eine Hormonbehandlung zu machen, dann muss das im Einzelfall ganz genau geklärt sein, dass das auf der Entscheidung der Person selbst beruht, die das möchte.
Das ist genau. Auch eine enorme Verantwortung oder eine enorme Last, die quasi einem jungen Menschen da aufgebürdet? Also,
ja, das Problem ist ja, die kommen und wollen unbedingt.
Genau.
Die belagern ja die Ärzte und die, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, die Last auf der Ärzteschaft. Die ist nämlich wirklich riesig.
Also auf der Ärzteschaft
auch? Die müssen Verantwortung übernehmen in einem ganz heiklen Bereich oder sind bereit dazu, das zu machen, weil sie mit der Zeit immer mehr Erfahrung auch in dem Bereich sich aneignen, bekommen aber Dresche von der Bevölkerung und von der Politik auf die Finger gehauen, ihr solltet das sein lassen. Mhm. Und deswegen haben sie auch die Nationale Ethikkommission gebeten, um eine Stellungnahme dazu, einfach um eine weitere Stimme zu haben. Mhm. Und meines Erachtens eignet sich das in keiner Weise zur Politisierung und zur Polarisierung einer Debatte, dieses Thema, weil es auf dem Buckel von einigen ganz wenigen ausgetragen wird, deswegen.
Ja,
also,
ja,
genau. Aber die Erfahrung, das ist das große Problem. Wir haben keine Erfahrung, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Und das heißt, das ist eine offene Praxis, die wir in 20 Jahren Wir werden extrem viel mehr wissen in 20 Jahren und wir werden ganz andere Probleme haben in 20 Jahren, von denen wir heute nicht eine Spur von Idee haben.
Ja, aber die Studien, die man hat, es gibt Studien,
wir haben alle abgegrast.
Genau, die weisen ja auch nicht einfach eindeutig in eine Richtung.
Nein, es gibt keine Eindeutigkeit.
Ich habe mich auch gefragt, weil als ich das gelesen habe, ihr erwähnt in dem Paper zum Beispiel nicht den CAS Report.
Der CAS Report, ja, das ist ein Politikum. Darauf kann ich jetzt antworten, weil da habe ich mich kundig gemacht. Weil das
sehr gut,
kommt
sehr
immer
gut.
Der Vorwurf.
Aber vielleicht
no, der CAS Report in England, den habt ihr nicht beachtet. Natürlich, erstens haben wir den gelesen.
Ja, das habe ich schon gedacht.
Zweitens haben wir den diskutiert. Drittens haben wir dem CAS Report, das ist ein politischer Report, zugrunde liegenden empirischen Studien, beide zitiert.
Ganz kurz an den Anfang. Was ist der CAS Report?
Also CASS abgekürzt. Ich weiß nicht, für was die Abkürzung steht.
Nein, ist der Nachname. Hillary Cass
hieß die. Ist die Person. Ja, genau. Ja, genau.
Vielen Dank. Das war in England. In England wurde das Thema vor 5 oder 6 Jahren enorm politisiert. Und es gab einen öffentlichen Streit über die Genderdysphorie, an dem vermutlich mit allem Vorbehalt, ich war nicht dabei und bin nicht in England gewesen, dann bin ich die Leute nicht angehört, aber da waren auch Kliniken mit dran verursachend schuldig, die viel zu wenig aufmerksam Menschen behandelt haben.
Mhm. Ja.
Und das war sehr dumm und hat dann dazu geführt, dass es einen politischen Widerstand gab und der hat ja dazu geführt, dass etwas, was ich wir auch sehr für vernünftig halten, dass diese Eingriffe wie Pubertätsblocker, Hormonbehandlung, dass die möglich sein sollen, auch für Kinder und Jugendliche, aber nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien.
Also die NHS, the National Health Service von
so entschieden.
England hat das so entschieden aufgrund dieses Reports, genau. Weil es zu laut diesem Report gab es zu wenige konklusive Ergebnisse, dass Pubertätsblocker, aber auch hormonelle Behandlung tatsächlich zu einer Verbesserung des Lebens dieser Person führen.
Und das ist, du bist gut vorbereitet. Du hast nämlich gesagt, es gibt keine Evidenz, dass es wirklich etwas verbessert. Aber es gibt auch keine Evidenz in die andere Richtung. Mhm. Aber es gibt inzwischen dann viel kleinere Studien, die dann doch eine massive Verbesserung zeigen, kurzfristig. Mittelfristig wissen können wir nicht wissen. Ja. Das ist ja genau das Problem. Davon schreiben wir aber auf jeder Seite. weil das ist auch das Problem des CAS Reports, der in England zu einer massiven politischen Diskussion geführt hat. Und da haben wahrscheinlich auch viele sich daran beteiligt, die keine Idee haben davon, über was sie da gesprochen haben. Das ist dann das Folgeproblem. Aber wir haben den natürlich beachtet und haben auch die beiden empirischen Studien, die dem CAS-Report zugrunde liegen, haben wir berücksichtigt und weitere. Also man sieht ja auch die Studien, die wir nennen, 2024, das sind alles ganz, ganz neue, kleine Studien von irgendwoher. Die kulturellen Hintergründe spielen auch eigentlich eine Rolle. Okay. Und N gleich minimal. Und daraus jetzt zu extrapolieren, ist zum Beispiel die Suizidalität, die geht aufgrund von den Interventionen stark zurück. Seine These kann man begründen. Aber wenn n gleich 8 ist, und sich statt einer, dann statt zwei in einer nur das Leben genommen hat, das ist nicht signifikant. Man muss da ehrlich bleiben. Das ist nicht. Und aber es gibt Leute, die das besser kennen, das Dossier, als ich, in den allen Details. Ja. Aber ich will damit deutlich und klar sagen, wir haben uns als Kommission mit diesen Studien natürlich befasst.
Also das, davon bin ich ausgegangen. Ja. Vielleicht die Folgefrage wäre dann, dieses Ihr Paper, Ihre Stellungnahme, die hat auch einen vorsichtigen Ton.
Ja.
Das nicht einfach macht, was ihr wollt. So.
Nee.
Aber weniger vorsichtig als vielleicht jetzt das, was die NHS entschieden hat.
Ja. Die nur in Forschungsprojekten arbeiten will.
Genau.
Aber für die Schweiz kann ich sagen, macht alles in Forschungsprojekten. Das gibt, dann braucht aber einen Geldgeber, der das zahlt.
Mhm. Mhm. Okay.
Den muss man erstmal finden. Mhm. Forschung wird ja, die Mittel werden reduziert ab nächstem Jahr für das Militär. Also es ist ja nicht so, dass sich da jemand weigern würde, aus der Sicht der Jugend- und Kinderpsychiatrie da Forschung zu machen, sondern es geht ja auch darum, da muss man erstmal
was ist möglich wäre.
Ich glaube, vielleicht eine Frage in Bezug auf diesen Report oder einfach grundsätzlich, dass es nicht inconclusive, also dass man nicht wirklich diese Langzeitstudien hat, natürlich nicht, wenn wir es nicht haben, aber dass man auch aus den Studien, die man hat, weil es verschiedene, es gibt verschiedene Ergebnisse in verschiedenen Studien. Wenn man nicht sicher nachweisen kann, dass es tatsächlich zu einer wesentlichen Verbesserung des Lebens dieser Menschen führt.
Wie kann man dann handeln?
Wie kann man dann handeln? Und Sie schreiben auch, man kann nur handeln, wenn es medizinisch indiziert ist.
Mhm. Genau. Diese Indikation ist ja das, was eben aufgrund der Datenlage nur bedingt möglich ist. Mhm. Und wenn das so ist, und das ist leider in der Behandlung von der ganzen Pädiatrie der Fall. Es gibt fast, also das ist, Klammer auf, ein ganz anderes Thema, aber ein pitoyables Thema. In der Pädiatrie insgesamt gibt es fast keine Evidenz, weil quasi keine Studien an Kindern gemacht werden. Mhm. Klammer zu. Klammer wieder auf. Was macht denn dann eine Pädiatrin? Sie gibt mal die Hälfte von dem, was sie im Erwachsenen gibt. Trial and error. Kann funktionieren. Das ist nach dem, was medizinische Evidenz heißt, Trial and Error.
Ja, das stimmt.
Und dann mache ich die Klammer wieder zu. Und hier ist das natürlich, hier sind wir im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gibt auch deswegen kein, aber gut, hier geht es um eine vollkommen neue Intervention, jedenfalls die zweite, die hormonelle, die erst studiert werden muss in Bezug auf die Intervention bei Jungen. Mhm. Und dann, was bleibt dann übrig für jemanden, wenn ich Pädiater wäre? Dann bleibt übrig zu sagen, ich habe jetzt die und die Erfahrung gemacht. Und ich weiß, in dem einzelnen Fall, da ist das total gut rausgekommen. Mhm. Und in dem anderen Fall ist es auch extrem gut rausgekommen. Also gehe ich vorsichtig in die Richtung weiter, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist das, was dann geht. Das ist die Alltagsevidenz, auf der die Pädiatrie quasi insgesamt fast beruht. Leider. Auf der anderen Seite, Kinderforschung will auch niemand. Deswegen ist das ein zu Recht heikles Thema. Aber das ist dann die Alternative und deswegen sind wir, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Stellungnahme am Schluss, in der Empfehlung, wir brauchen Expertinnen und Experten. Wir brauchen Leute, die damit Erfahrung haben, die wissen, welches Signal was bedeuten könnte, die einschätzen können, wie es in dem einzelnen Fall besser wäre zu handeln und wie nicht. Es gibt ja, wahrscheinlich kommst du auch noch darauf zu sprechen, dann mache ich das mal zuerst. Es gibt ja auch Leute, die es nachher, wenn sie 5 Jahre älter sind oder 10, dann sind wir schon in einem Gebiet, wo wir kaum was wissen können, das bereuen und rückgängig machen wollen. Was ja teilweise geht, aber nur teilweise. Wenn die Fruchtbarkeit, da empfehlen ja die Ärzte und wir haben das positiv kommentiert, bevor der Eingriff mit Hormonen und so weiter geschieht, zuerst die Eizellen zu entnehmen, die befruchtungsfähig sind, und die Spermienzellen zu entnehmen, die befruchtungsfähig sind, um sie später zur Verfügung zu haben, wenn eine Person das bereut, nicht mehr fruchtbar zu sein. Das ist nämlich eine Folge davon, von der Behandlung. Aber dieser Regret, also diese Gruppe, die das nachher bereut und die ja dann auch im Fernsehen kommt und dann zum Teil sehr militant dann auftritt in diesem Themenbereich, das sind ganz wenige. Also Studien sagen was von 2%, 1,5%,
bin mir nicht sicher, ich wäre gar nicht drauf gekommen.
Ja, das ist die nächste große Fragestellung.
Genau, diese Frage.
Aber es sind dann ganz wenige, und wenn es einer ist und der macht und der ist militant unterwegs, dann hat er natürlich die Medien für auf seiner Seite und kann dann, das ist wirklich ein schwieriges
Feld. Also das ist quasi auch wieder ein Zeugnis von dieser Politisierung des Themas, ja, aber das gilt ja wahrscheinlich auch in beide Richtungen, dass aus einer gewissen Seite diese, die es bereuen, gar nicht existieren dürften. Und die anderen,
genau,
für die anderen ist es wie gefundenes Fressen, die
sagen, da ist ja ein komplett polarisiertes Feld. Genau. Und ihr versteht mich hoffentlich richtig, oder auch Leute, die uns jetzt zuhören und nicht direkt im Raum sind, verstehen mich hoffentlich richtig. Ich bin selber jemand, ich habe davon erst vor 2 Jahren erfahren. Ich habe das überhaupt nicht gekannt. Mhm. Mittlerweile habe ich auch Begegnungen, persönliche Begegnungen mit Bekannten in nächster Nähe gemacht. Aber vorher, ich kannte das überhaupt nicht. Und das heißt, ich war gar nicht polarisiert. Aber ich begegne einem Feld, das komplett polarisiert ist. Entweder ist alles fantastisch und toll, oder es ist ganz, ganz schlimm. Und die Wirklichkeit, da war jetzt gerade im letzten Aufbruch, war ein ganz kleines Dokument. Jetzt spreche ich es mal an. Da hat eine Person, die 21-jährig, erzählt, wie sie das Ganze erlebt, die Genderdysphorie erlebt hat und was sie jetzt, und das ist so berührend, weil es ist nicht polarisiert, sondern sie erzählt einfach, das ist wie, als hätte ich die Stiefel falsch rum an, hätte ich mit den Linken, und sie ist Biene, sie. Das Foto ist wie eine sie. Sie ist non-binär und kann sich weder dem einen noch dem anderen von der eigenen Identität zuordnen und leidet. Sie leidet. Und das gibt sie auch zu. Oder er. Wie immer das auszusprechen ist. Diese Person leidet. Und sie leidet auch trotz der Maßnahmen, die es gibt. Sie hat jetzt angefangen mit Hormonen. Ja, mit einer Hormon, aber im Erwachsenenalter. Und das ist, glaube ich, Authentico. Es gibt keinen Weg zu sagen, das ist eines der großen Ziele der Medizin, wir schaffen das Leiden ab. Das ist eben, egal wie wir es machen, wir werden das Leiden nicht abschaffen. Auch nicht in der Causa Genderdysphoria. Mhm. Und das wird natürlich dann so getan, es ist alles wunderbar. Ich habe mal eine Person bei der Anhörung gehört, sie hat, seit der Hormontherapie sieht sie die Welt in Farben. Und vorher nur schwarz-weiß. Das war ihr Bild, aber das war eine über 50-jährige Frau, trans, die so das so in, geschildert hat. Das ist natürlich, das kann man nicht in Studien, das kann man nicht aufnehmen in eine Frage, die heikel ist und schwierig ist. Mhm. Das ist eine vollkommene Übertreibung in eine Richtung und Untertreibung in die andere.
Es gäbe noch unglaublich viel, aber ich glaube, wir kommen langsam dann zum Schluss. Ich würde gerne einfach noch einmal, wir haben schon letztes Mal mit diesem Dokument, oder wir haben es gar nicht direkt zitiert, aber 2024 kam das Dokument Dignitas Infinita raus, also von der Glaubenskongregation, glaube ich, war das.
Mhm. Von der katholischen Kirche,
genau, eine Stellungnahme der katholischen Kirche zu eigentlich allem Möglichen, vor allem eben zur Menschenwürde. Und dass die menschliche Würde nicht beschnitten werden darf. Und da sind ganz viele Dinge drin, die kritisiert werden. Von Armut über Ausbeutung, über Sklaverei und so.
Und ein Gender-Kapitel.
Abtreibung ist auch drin. Mhm. Das hätten wir letztes Mal anschauen können. Und auch, genau, Frage nach Geschlechtsumwandlung. Und dort wird sehr klar gesagt, dass es aus christlich-römisch-katholischer Perspektive problematisch ist. Ich lese kurz etwas daraus. Naja, als katholischer Moraltheologe ist es ja natürlich
spannend. Ich habe es gelesen.
Ja, das glaube ich. Über Notwendigkeit der Achtung der natürlichen Ordnung der menschlichen Person lehrt Papst Franziskus: Die Schöpfung geht uns voraus und muss als Geschenk empfangen werden. Zugleich sind wir berufen, unser Menschsein zu behüten, und das bedeutet vor allem, es so zu akzeptieren und zu respektieren, wie es erschaffen worden ist. Das ist nur ein kleiner Teil daraus. Jetzt die Frage, wie gehst du als Katholik, katholischer Moraltheologe und gleichzeitig Präsident der NEC, die diese Stellungnahme fast haben, damit um?
Ich ärgere mich. Reicht das? über die Nichtinformiertheit dieser, dieser Positionierung. Weil ich meine, es reicht ja schon, sich mit der Intersexualität zu befassen, um zu sehen, dass das so nicht geht. Also das ist ja eine naturrechtlich, schöpfungstheologisch begründete Einteilung der Menschheit in Frauen und Männer. Aber es gibt nun mal Menschen, die werden geboren mit einem X-Chromosom und 23 anderen oder also 47 anderen oder mit zwei X-Chromosomen und einem Y-Chromosom und sind schon von der Biologie her, und da geht es ja um Biologie, Schöpfung, Gegebenheit, nicht zuzuordnen sind zu einem bestimmten Geschlecht. Das ist die Intersexualität, das ist ein ganz anderes Thema. Ja.
Sie nehmen auch Stellung dazu. Das sagen Sie, damit soll nicht ausgeschlossen werden, dass eine Person mit bereits bei der Geburt vorhandenen und, oder sich später entwickelnden genitalen Anomalien sich für eine medizinische Behandlung zur Behebung dieser Anomalien entscheiden kann. Das würden Sie laut diesem Paper nicht als Geschlechtsumwandlung in diesem Sinne darstellen.
Das Problem, was ich natürlich habe, ist mit dem Begriff der Anomalie.
Ja,
das ist, was ist normal? In der Biologie gibt es keine Normalität.
Ja, aber man muss es schon sagen, also diese Fälle von Zwischengeschlecht, Intersex, sind unglaublich selten. Es gibt eine gewisse Häufung, wo
das
es gar
wahr.
Doch, es gibt
viel häufiger als Gender
Dysphorie. Harte Fälle, wo man wirklich Schwierigkeiten hat mit der Zuordnung. Gibt es kaum.
Ja gut, es gibt das Turner-Syndrom und das Klinefelter-Syndrom sind sehr verbreitete.
Ja, wo man nicht mal merkt, dass man das hat, weil man jeder anderen strukturellen Komposition...
Geht es um Biologie oder geht es nicht um Biologie?
Ja eben, aber der menschliche Leib ist ja, also die Biologie, es geht ja um die gesamte strukturelle Aufmachung des menschlichen Leibes und das ist ja nicht nur, ob jetzt zwei X-Chromosome da sind, es geht ja noch um viel mehr, um Fortpflanzungsmöglichkeit, um alles Mögliche. Und wenn man die Dinge zusammennimmt, dann gibt es sehr, sehr seltene Fälle, wo es wirklich so ist, dass es schwierig ist zuzuordnen, wenn man die Untersuchungen macht. Deshalb würde ich sagen, ich weiß, was du meinst mit Anomalie, aber ein bisschen etwas, vielleicht etwas provokativ, aber weil jemand mit sechs Fingern geboren wird, ist es nicht einfach, aha, manche Menschen haben halt sechs Finger und manche haben fünf, sondern...
Da sind wir wieder bei der Diversity-Thematik. Da wir das Ende angekündigt ist, muss ich schon sagen, warum ich mich ärgere. Ja. Weil ich ein anderes Gesellschaftsideal verfolge. Wir Menschen leiden an der binären und nichts als binären Zuordnungsmöglichkeit. Also es gibt keine andere Variante. Und meines Erachtens entspricht das nicht der Erfahrungswelt und der Lebenswelt vieler, vieler Menschen, die sich weder dem einen eindeutig noch dem anderen eindeutig zuordnen können. Und deshalb ist mein Ideal, ich habe lange überlegt, wie ich das nennen soll, dass einer bipolaren Gesellschaft mit zwei Polen, natürlich, es gibt Frauen, es gibt Männer, ich könnte sonst mein Leben gar nicht erzählen, wenn ich die beiden Kategorien nicht hätte. Ich brauche die, auch um für meine eigene Identität. Aber dazwischen gibt es ganz vieles. Und wo liegt das Problem? So ist Gottes gute Schöpfung. So hat er das gemacht. Dass es dazwischen vieles gibt. Und dafür brauchen wir also nicht lange.
Aber gibt es dazwischen vieles auf der Ebene der Biologie?
Auch oder auf der Biologie. Das ist ja der Witz. Also, aber das interessiert mich natürlich nicht.
Ja, genau.
Das war ja nur zum Kontern, sondern weil das ja auch biologistisch begründet ist. Ja? Sondern was mich interessiert, ist die Erfahrung und die lebensweltliche Erfahrung ist, dass es ein Spektrum ist. Es gibt sehr, braucht es dann wieder eine Stunde mehr, um das nicht missverständlich werden zu lassen, weibliche Männer und männliche Frauen. Und das ist doch eine Alltagserfahrung. Und warum soll das ja nicht so sein dürfen?
Ja, aber ich glaube, damit hat auch kaum jemand ein Problem, wenn wir auf der Ebene der Rollenzuschreibung sind.
Inwiefern nur wenn es medizinische Eingriffe gibt, dann gibt es ein Problem hier.
Nein, dann ist die Frage, was heißt Selbstzuschreibung und was heißt es zu sagen, ich bin eigentlich das andere?
Ja.
Das ist die Gefahr und die Schwierigkeit, weil einerseits sagt man...
Ich glaube, die Gefahr und Schwierigkeit aus der Tradition, die ich ja gut kenne und die du gerade zitiert hast, ist eine andere, nicht die. Sondern die andere lautet, Eingriff in einen intakten Körper, einen gesunden, intakten Körper. Zum Beispiel, indem ich eine Niere entnehme, um meiner Frau die zu spenden, wie der Bundespräsident Steinmeier das kürzlich gemacht hat, ist in religiösen Ordnungen in der Regel tabu. Das geht nicht. Sogenannte Totalitätsprinzip. Eingriff in einen intakten Körper, in einen gesunden Körper ist ein die Würde missachtendes Vorgehen. Zum Beispiel einen Arm abzunehmen, der noch intakt ist. Das war dein Beispiel vorhin, aber auch schon weit, weit vorher. Und das wird immer wieder durchbrochen durch zum Beispiel die Organspende, die altruistisch ist und dann auch von der Kirche nicht kritisiert wird. Aber da musste sie einen langen Weg machen, das zu akzeptieren, weil das ist ein massiver Eingriff in einen intakten, gesunden Körper. Und da, das ist das Hintergrundproblem, was ich auch sehr gut verstehen kann. Es braucht eine, ich sag's jetzt nochmal ganz deutlich, Zimmermann, es braucht eine wirklich, bei Kindern sowieso, also bei Jugendlichen sagen wir lieber, bei Jugendlichen sowieso, aber auch bei Erwachsenen. Es braucht eine wirklich massive Leidenssituation, dass ich jemanden nicht festhalten würde und sage, warte noch ein Jahr oder so mit der Amputation der Brüste oder der warte noch und schau mal, gibt's nicht andere Wege. Unbedingt würde ich so. Und das kommt aus dieser Tradition heraus. Und da achte ich die auch und da finde ich die auch wichtig. Da ärgere ich mich nicht darüber. Nur es ist so ein, das Papier ist ultra lang, dieses Dignitas Infinita, und dann haben sie nachher noch 5 Zeilen für diese Gender-Thematik. Da sollen sie doch lieber ein bisschen mehr Platz auf das verwenden und ein bisschen detaillierter auf das eingehen, das würde mich freuen. Da gibt es eine große Ablehnung. Ne?
Ich glaube, wir könnten wirklich noch ewig weiter.
Machen wir mal so einen Punkt oder einen großen Doppelpunkt.
Ich glaube auch, wir machen mal einen großen Doppelpunkt. Vielen Dank, dass du hier warst, Markus.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Hat Spaß gemacht. Danke.